wenn sie arbeiten oder ausser Landesreisen, dass sie eine Einwilligung von einer männlichen Familienangehörigen brauchen. Und ich meine, das ist natürlich etwas, da ist man ja komplett abhängig als Frau. Also ich habe eigentlich am Anfang, das ist immer so, wenn man in ein neues Land kommt, weiss man immer überhaupt nicht, wie man sich so bewegen soll. Es gibt halt immer noch ein Gesetz, das immer erlaubt, es ihr zu verbieten, weil sie braucht seine Einwilligung.
Bald ein Jahr, wo es den Podcast jetzt gibt, der Surprise-Tag. Es ist der Podcast, der Geschichten erzählt über die Menschen, die selber Geschichten erzählen. Und die Geschichten, die spielen mal in der Schweiz, mal aber auch gerne im Ausland. So wie jetzt zum Beispiel die von der Merit Michel. Die Journalistin ist seit längerem im Nahen Osten unterwegs und für Surprise ist sie das mal in Sudan gereist. Dort ist der Machthaber weg. Es ist Hoffnung rum, Hoffnung auf mehr Freiheit oder mehr Demokratie. Und vor allem auch die Frauen im Sudan, die wollen jetzt mehr Recht, mehr mitreden. Ein paar von ihnen kommen auch vor in der Reportage von der Merit. Lesen Sie ab dem Freitag, am 14. Februar. Aber jetzt schwätzen wir zuerst einmal mit ihr. Ich habe zuerst gemeint, du lebst in Holland, weil wir chatten jetzt miteinander, während du in Holland bist. Du bist aber eigentlich nie so richtig daheim. Wie lebst du momentan als Journalistin?
Ja, aus dem Koffer. Also ich und mein Koffer reisen irgendwie um das Mittelmeer herum. Ist eigentlich ein bisschen falsch gesagt, aber ich würde sagen, so ein bisschen zwischen hier und Bagdad und inzwischen auch noch Khartoum, so ein bisschen rundherum. Also ich bin halt viel in der Schweiz, viel in Holland, privat und vom Arbeiten her arbeite ich eigentlich nur im Nahen Osten, also wenn ich wirklich vor Ort Geschichten mache.
Du bist, wie du gesagt hast, du bist mal im Irak, mal in Syrien, mal im Sudan unterwegs. Was hat dich im Nahen Osten verschlagen?
Ja, also in Syrien bin ich tatsächlich nie gewesen. Ich habe zwar vor einem Jahr ein Visum beantragt, aber es bis jetzt immer noch nicht bekommen. Was vor allem, glaube ich, mit den Behörden dort zu tun hat. Aber tatsächlich ist mein Bezug zum Nahen Osten über Syrien gekommen, weil ich bei dem 2016 habe ich beschlossen, ich Arabisch lernen. Also es war so ein im Zug von dieser Flüchtlingskrise gewesen. Und bin dann mit dem Zug und dem Bus und dem Schiff auf Beirut gereist und bin dann in Griechenland in Idomeni aber noch festgehangen, in 3 Wochen. Und habe einfach sehr viel Syrer kennengelernt, logischerweise. Dort war ich gestrandet und irgendwie hat es mich dann einfach in das Thema und in die Region hineingezogen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und darum habe ich dann auch als freie Journalistin eigentlich angefangen, mich nur auf das zu fokussieren, weil es einfach genug gibt zum Erzählen.
Idomeni, das kennen die einen, die wahrscheinlich jetzt zuhören, noch so aus dem Medienbericht. Das ist ein grosses Flüchtlingscamp, immer noch, glaube ich, oder?
Nein, das gibt es nicht mehr. Also, ich bin letztes Jahr im Sommer, oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr im Sommer bin ich wieder dort gewesen und das ist jetzt einfach wieder ein Feld, blöd gesagt. Das, meine, das ist ja einfach so eine Landwirtschaftszone oder eine Militärzone eigentlich direkt an der Grenze, aber dort ist im Moment nichts mehr. So die ganze Flüchtlingskrise in Griechenland, die zwar wieder sehr virulent ist, aber die spielt sich mehrheitlich auf der Insel ab momentan.
Wir müssen ein anderes Mal über Griechenland reden, weil wir haben einen Text ausgesucht, also der neueste Text, der dann im Strassenmagazin kommt von dir, aus dem Sudan. Vielleicht ganz kurz, Sudan, haben vielleicht viele schon mal gehört, vielleicht ist das Land nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel Syrien gerade im Moment. Was ist der Sudan für ein Land? Wie würdest du es beschreiben?
Sehr komplex. Das ist immer sehr eine schwierige Frage, wie würdest du jetzt das Land beschreiben, finde ich. Aber beim Sudan finde ich es, glaube ich, speziell schwierig. Also der Sudan liegt ja in Ostafrika, südlich von Ägypten und nördlich von Äthiopien. Und es ist im 14., 15. Jahrhundert ist es arabisiert worden. Und für mich, die eigentlich hauptsächlich im Nahen Osten arbeitet, ich bin wie so mit meiner arabischen Brille, glaube ich, in das Land reingegangen und bin auch ständig verwirrt gewesen, weil es halt irgendwie so viel Einfluss hat, weil es so afrikanisch und irgendwo auch arabisch und alles irgendwie ineinander gemixt ist. Und das ist etwas, was mich am Anfang zumindest sehr verwirrt hat. Aber ja, ich glaube schon, der Sudan, also ich glaube, vor der Revolution hat man ihn wahrscheinlich am ehesten kennt durch irgendwelche Flüchtlinge, die man vielleicht irgendwie angetroffen hat in der Schweiz oder halt durch das Regime oder durch den Bürgerkrieg in Darfur. Und ja, dann ist die Revolution gekommen und ich glaube, jetzt ist so in dieser ganzen Diskussion mit dem arabischen Frühling ist der Sudan so ein bisschen der Hoffnungsträger, der eigentlich so ein bisschen bis jetzt zumindest die Revolution nicht oder noch nicht gescheitert ist.
Weil dort nach wie vor zum Beispiel die Frauen, die besonders gelitten haben unter dem Machthaber Omar al-Bashir, an vorderster Front kämpfen, um auch wieder Teil sein von der Öffentlichkeit, von der Gesellschaft und auch für ihr Recht, für eine Gleichstellung kämpfen. Du schreibst in deinem Text ein paar Sachen. Haben sich bereits schon verbessert für die Frauen? Was zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist, es hat ein Gesetz gegeben unter Omar al-Bashir, das hat, ja, wie heisst es, Public Order Law auf Englisch. Also es ist wie so das Gesetz vom öffentlichen Raum oder ja, irgendwie vom, was auch jetzt gute Verhalten soll sanktionieren. Es hat sogar eine eigene Polizei gegeben, nur für das Gesetz. Und das hat zum Beispiel beinhaltet, dass Frauen auf der Straße haben müssen ein Kopftuch anlegen, dass sie keine Jeans haben anlegen zum Beispiel. Es ist aber auch so weit gegangen, dass zum Beispiel Frauen und Männer, die nicht verheiratet sind und nicht verwandt sind, nicht im gleichen Raum haben dürfen sein. Also es ist wirklich sehr, sehr weit auch ins Private reingegangen. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch sehr wichtig finde, ist das Familiengesetz, das eigentlich den Frauen auch vorschreibt, dass wenn sie arbeiten oder ausser Landesreisen, dass sie eine Einwilligung von einer männlichen Familienangehörigen brauchen. Und ich meine, das ist natürlich etwas, da ist man ja komplett abhängig als Frau.
Du selber als Frau im Sudan, hast du dich gut können fortbewegen? Ist das kein Problem gewesen? Oder hast du irgendwelche Leute gebraucht, die dich guided?
Sorry, darf ich noch schnell sagen, du hast mich ja gefragt, was hat sich jetzt eigentlich gebessert? Und ich habe schon gesagt, was vorher schlechter war. Eigentlich wollte ich anknüpfen und sagen, das ist, also das, was sich offensichtlich gebessert hat, ist, dass Frauen auf der Straße tatsächlich nicht mehr so sanktioniert sind. Und ich meine, klar, das siehst du halt am ehesten in, sage jetzt mal, Mittel- und Oberklasse-Viertel in Khartoum. Dass du auch Frauen ohne Kopftuch siehst, dass du, also ich habe sogar eine Frau im T-Shirt gesehen, auf der Straße rumlaufen. Ich meine, das habe ich im Irak nie gesehen. Oder? Es ist wirklich, also das sind, glaube ich, so die offensichtlichsten Veränderungen, die man jetzt schon sieht. Und das Gesetz ist auch jetzt tatsächlich gestrichen worden. Insofern, das sind schon Sachen, die sich verändern. Und dann jetzt, um auf die andere Frage zurückzukommen, wie es für mich war, also ich habe eigentlich am Anfang, das ist immer so, wenn man in ein neues Land kommt, weiss man immer überhaupt nicht, wie man sich soll bewegen. Also ich bin auch einfach direkt bei der Nacht angekommen und bin irgendwie ins Hotel, habe dann ganz lange geschlafen und zum Morgen verpasst am Morgen. Und dann habe ich irgendwie gefragt, ja, wie ist es eigentlich jetzt so, ich da allein rumlaufe, ist das irgendwie, muss ich auf etwas aufpassen, ist das ein Problem? Und die vom Hotel haben mir gesagt, nein, es ist alles, also kannst du jetzt mit in der Nacht, das ist kein Problem. Ja, und so in der Nacht habe ich schon, ein, zwei Mal in der Nacht allein heimgelaufen, wenn ich in der Nähe war. Und es ist nie irgendetwas passiert. Und ja, von dem her habe ich da jetzt nicht grosse Vorkehrungen getroffen oder müssen schauen, dass ich immer in Begleitung bin oder so. Es war eigentlich recht okay gewesen.
Du warst in Khartoum gewesen. Was ist das für eine Stadt? Wie sieht die aus?
Wie die Stadt aussieht? Ja, wie sieht die Stadt aus? Also das Erste, was bei mir immer relevant ist, ist hat es Hügel oder ist sie flach? Vielleicht ist das so ein Schweizer Ding und die Stadt ist flach. Das heisst, das ist zwar immer so ein kleines Minus bei mir. Ja, was, also das, was ich glaube am auffälligsten gefunden habe in Khartoum, ist, dass der Flughafen mitten in der Stadt ist. Also ich habe das irgendwie auf der Karte, ich habe das nicht registriert, ich habe das vorher nie nachgeschaut und ich bin angekommen Und dann waren wir in 5 Minuten im Hotel und ich dachte, ja, das ist auch recht außerhalb. Und dann habe ich halt mal die Karten angeschaut und der Flughafen ist halt wirklich mitten in der Stadt. Und du fährst irgendwie auch ständig, wenn du vom einen in das andere Viertel willst, um den Flughafen herum. Es ist wirklich so, also das ist etwas, was mir sehr geblieben ist. Und dann hast du halt die 2 Flüsse. Also die 2 Flüsse, ist halt der Blau und der Weisse Nil, die in Khartoum zusammenfließen. Und dann hast du halt einfach auch so, in der Nähe vom Ufer hast du in der Regel auch sehr viel Grünfläche und so. Das ist recht schön. Und sonst ist es halt sehr, wie soll ich sagen, es ist schon sehr, du merkst, dass es eine arme Stadt oder ein ärmeres Land ist in dem Sinn. Es hat schon Gebiete, wo natürlich besser gestellt sind, aber selbst jetzt so in Mittelklasse 4, du siehst zum Beispiel häufig die Seitenstrasse nicht her. Das ist für mich immer so ein Indiz, dass natürlich auch einfach wegen der korrupten Regierung irgendwie, die das alles vernachlässigt hat, dass da sehr wenig in die Infrastruktur ist investiert worden. So. Wenn dir das weiterhilft.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich unbedingt in jede Stadt will reisen will, wo ich so drüber lese, aber ich einfach so denke, ich mag mich an eine Geschichte erinnern, wo ich einen Podcast darüber gemacht habe im Surprise über die Hauptstadt von Eritrea. Und dort hat mir dann der Armin Köhlig gesagt, das sieht ein bisschen aus, an gewissen Ecken sieht aus wie Venedig oder so, weil sie so italienischen Einfluss hat. Und ich denke, vielleicht gibt es ja irgendwie etwas aus einer alten Kolonialmacht, wo man noch so ein bisschen rausgesehen bei dieser Hauptstadt.
Ja, das, was mir glaube ich geblieben ist irgendwo das ursprüngliche Stadtzentrum mit dem Souk. Also da gibt es noch, das ist ja so der traditionelle Markt irgendwo. Und der ist zwar extrem lebendig, aber du hast wie so Tendenz, dass so die Ober- und Mittelschicht, dass sich die wie nicht, dass so das Leben von innen und die ganzen Botschaften und all das, das ist wie nicht dort in diesem Zentrum, sondern das hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahrzehnte einfach so in mehr oder weniger ein bisschen periphere Stadtviertel verlagert. Und das ist so eine Tendenz, die du irgendwie auch in vielen arabischen Städten hast, finde ich. Das so, ja, dass du halt irgendwie, das hast du in Bagdad auch, dass du ein Zentrum hast, das noch mega, ja, eben so schöne Bauten hat irgendwo, aber mega runtergekommen. Und dort ist halt irgendwie, eben, dort findet, vom öffentlichen Leben her, wie gar nicht so viel statt. Das ist auch etwas, wo mir recht geblieben ist, ja.
Und Frauen kommen natürlich auch bei dir vor, Protagonistinnen in deiner Geschichte. Wie bist du an diese Frauen herangeraten? Wie hast du Kontakt mit ihnen aufgenommen, dass sie dann Teil geworden sind von deiner Geschichte?
Also so ganz generell habe ich, bevor ich gegangen bin, halt einfach versucht, schon mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also einfach über Journalistenkollegen, die schon seit dort waren, die eventuell Kontakt hatten, über andere Leute, wo ich gedacht habe, die kennen vielleicht Leute von dort. Sowieso halt einfach wieder Vorbereitung. Und es war erstaunlich einfach gewesen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also es waren alle extrem offen gewesen für Gespräche und auch extrem offen in einem weitervermitteln. Und mir hat es auch gedacht, so in diesem Aktivisten und in diesen künstlichen Reisen, da kennen sich auch alle. Also wenn du jemanden kennst, dann ist es auch einfach, um irgendwie, weiss auch nicht, mit fast allen weiter in Kontakt zu kommen. Und jetzt die Frauen, die im Text vorkommen, also die Rayan, die da in diesem Aussenquartier lebt, die habe ich auch so über einen Zufallskontakt fast ändert kennengelernt, dass ich irgendwie, also so, ich habe eine Deutsche getroffen, die hat 2 Kollegen zufällig im Kaffee getroffen, die ursprünglich aus den Nuba-Bergen kommen, und die haben mir dann den Kontakt zu ihr vermittelt. So ist das gekommen, dann bin ich sie dort mal besuchen. Die Bayern, die ist also die Thai-Boxen macht, dort bin ich halt einfach in das Thai-Box-Training gegangen, weil tatsächlich mein Fotograf hat gesagt, es gäbe das Thai-Box-Training für Frauen. Und das ist natürlich eher etwas, was du anschauen willst, wenn du eine Frauengeschichte machst. Von dem her, ja, ist es dann so gekommen.
Und dann bist du auf sie zu, auf die Bayern. Hat es viel Überzeugung gebraucht von deiner Seite, dass die dir Auskunft gegeben haben? Oder hast du gemerkt, die wollen unbedingt, weil sie auch eine Veränderung im Sudan haben?
Es war extrem einfach gewesen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendjemanden überzeugen musste. Das einzige Mal, wo es ein bisschen schwieriger war, ist, dort bin ich, das ist im Text gar nicht drin, aber ich bin in dem Viertel, wo Rayan wohnt, in dem Aussenquartier, bin ich in so einem Flüchtlingslager, wo Frauen Alkohol brauchen. Und Alkohol ist ja illegal. Und das ist so ein Ding im Sudan. Es gibt einfach so einen lokalen Schnaps, den irgendwie alle trinken. Und der wird vor allem von Frauen gebraut, die in sehr schwierigen wirtschaftlichen oder unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen leben. Dort war es ein bisschen schwieriger gewesen, um überhaupt Zugang zu diesem Lager überzukommen. Aber ganz generell war es eigentlich extrem einfach gewesen. Und ich glaube nicht einmal, dass es... Also ich glaube schon, sie wollten ihre Geschichte erzählen. Ich glaube aber vor allem, es ist irgendwo so ein generelles Gefühl im Sudan von, ja, man hat halt 30 Jahre lang auch nicht wirklich können frei reden und jetzt ist das halt plötzlich möglich. Und klar, es ist schon viel, hey, schon so eine gewisse Enttäuschung gezeigt, so unter den Frauen, dass es vielleicht doch nicht so wunderbar ist oder doch nicht so schnell geht, wie sich es viel erträumt oder erhofft haben. Aber gleich einfach die Tatsache, dass du kannst reden und kannst erzählen. Ich glaube, das allein hat schon gelangt, für das sehr viel einfach sehr offen und sehr bereit waren, um ja, über ihre Geschichte und über sich und über ihre, wie sie es halt gesehen reden.
Sehr eindrücklich, auch wie du das beschreibst und auch wie zum Beispiel ja mehrere Generationen und auch Männer ja für die Revolution gewesen sind, die Bayan und ihr Grossvater, finde ich noch spannende Szene. Er eigentlich auch. Finde gut, dass jetzt der Machthaber weg ist. Aber wo es dann darum geht, wenn sie das Kopftuch ablegen, wenn sie Thai-Boxen, dann sagt er, hey, Moment, nein, das ist gegen Tradition. Und das habe ich noch so spannend gefunden, weil er denkt, okay, sie kämpfen sich zurück wieder in die Gesellschaft, die Frauen, aber es braucht, glaube ich, noch recht viel Arbeit, bis sie gleichgestellt sind. Also weiterhin?
Ja, eben, es ist wie so, es hört ja wie nicht mit dem Regime auf. Und ich glaube, es ist wie ganz wichtig zu betonen. Klar, es ist insofern eine Frauenrevolution gewesen, dass die Frauen an vorderster Front sind mit dabei gewesen. Aber dass es wie eine hohe Frauenbeteiligung bei diesen Revolutionen gibt, hat es ja im arabischen Frühling gegeben. Und das heisst ja wie, also was ist das Ziel von diesen Revolutionen gewesen oder immer noch? Es ist eigentlich ein politischer Wandel vom Regime, wo einfach das diktatorische Regime nicht mehr. Aber nachher kommt halt die Frage, was ist denn die Alternative, die man will? Und ich glaube, dort ist es wie so ein bisschen, dort bist du dann recht schnell so bei Fragen, was heisst denn auch eine gerechtere Gesellschaft? Und natürlich heisst es für die Frauen, insbesondere im Sudan, heisst eine gerechtere Gesellschaft auch, dass sie eben gleichgestellt sind und nicht unterdrückt werden wie vorher unter den alten Gesetzen. Aber eben, es ist ja wie nicht nur das Regime, sondern du hast ja einfach auch eine patriarchale, konservative Gesellschaft. Das heisst, du kämpfst halt in dem Sinn, also kämpfen. Ich meine, du hast dann eben einfach den eigenen Grossvater, der halt einfach findet, du als Frau sollst jetzt hier nicht Martial Arts machen und wegen dem auf Abu Dhabi reisen. Und ich glaube, dort, wo es wie wieder wichtig ist oder wo die politische Frage auch wieder reinkommt, jetzt im Moment ist, es gibt halt immer noch ein Gesetz, das immer erlaubt, es ihr zu verbieten, weil sie braucht seine Einwilligung. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann ist wie schon mal die erste Hürde weg, für das Bayern zum Beispiel kann sagen, hey, ich muss meinen Grossvater gar nicht fragen, ich gehe einfach. Klar, ob das dann wie im Familienkonstrukt tatsächlich so einfach ist, ist eine andere Frage. Und genau dort wird es ja auch extrem kompliziert. Aber das ist mal der erste Schritt, dass irgendwie die extrem diskriminierenden Gesetze weg sind. Aber es ist eben wie nicht der einzige. Es ist wirklich einfach der erste Schritt von ganz vielen.
Vielleicht ganz zum Schluss. Du hast es erwähnt am Anfang. Der Sudan gilt so ein bisschen als Hoffnungsträger. Jetzt kommst du wieder zurück aus dem Land. Wie gross oder wie hoffnungsvoll schaust du auf den Sudan und die Entwicklung?
Ja, ich glaube, es ist sehr berechtigt, dass man den Sudan als hoffnungsvolles Beispiel anschaut. Einfach weil es gelungen ist, jetzt quasi überhaupt die Übergangsregierung zu bilden. Und klar, die ist halb mit dem Militär. Und quasi der Verantwortliche für die Milizen, die das Massaker an den Protesten hat verübt am 3. Juni in Khartoum, wo über 100 Leute sind umgebracht worden, der sitzt mit in der Regierung. Also es ist schon zwiespältig, irgendwie die geteilte Regierung. Aber das hat können gemacht werden und das nicht einfach das Militär wieder hat Macht übernommen unter einem anderen Diktator. Das allein ist schon ein Erfolg. Ich glaube, das Militär und irgendwie die alten Kräfte vom Regime, die warten natürlich nur auf den richtigen Moment, um wieder die Macht zu übernehmen. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach bereit sind, ihre Macht abzugeben und nachher wird es hier Demokratie. Das ist weiterhin ein Kampf, aber ich glaube, ja, das, was sehr wichtig ist, wo man muss drauf schauen, ist die Wirtschaft. Weil, wenn die Wirtschaft irgendwie, wenn es ist, also, wenn ich nicht dort war, der inoffizielle Wechselkurs ist irgendwie das Doppelte vom offiziellen. Also, die Inflation ist mega hoch. Also, die Wirtschaftskrise ist nach wie vor sehr, sehr präsent und die hat ja die Proteste ausgelöst. Und wenn sich das nicht ändert, kann es halt sein, dass dann die Leute letztlich sauer sind auf einen Zivilteil von der Regierung und so Sachen. Also, es gibt sehr viel zu beachten. Ich finde es schwierig, zu einer Prognose abzugeben, aber, ja, eben so weit finde ich es sicher positiv. Und ob es so bleibt, es ist halt echt weiterhin ein Kampf. Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Frauen auch. Es ist halt einfach nicht fertig und es ist ein erster Schritt.
Wir lesen die Geschichte über den Sudan in der nächsten Ausgabe vom Surpris Strassenmagazin. Wo lesen wir die nächste Geschichte von dir und wo führt sie her?
Also die nächste Reportage oder die nächste Reise, die ich mache, meinst du, oder wie?
Ja, sagen wir mal, wo führt die nächste Reise an?
Entweder auf Bagdad oder auf Libyen. Also Libyen ist gesetzt, das ist nur noch die Frage, wann wir gehen. Und Bagdad ist einfach, dort möchte ich einfach sehr gerne wieder her, weil ich schon war mehrere Mal. Aber halt nie während, seit jetzt quasi die Proteste oder die Revolution dort ist ausgebrochen. Und darum würde ich halt einfach sehr gerne auch dort wieder her.
Gut möglich, dass wir die Merit Michel also wieder einmal da haben bei uns im Surpris-Tag und können mit ihr plaudern, vielleicht über eine Geschichte aus der arabischen Welt. Die Geschichte jetzt da über ihre Begegnungen mit den Frauen im Sudan, die lesen ihr ab dem Freitag, 14. Februar. Vom Sudan in dieser Woche gehen wir dann in zwei Wochen wieder zurück auf Europa, auf Deutschland. Mit Berlin will nämlich eine Stadt weltweit zum allerersten Mal, das hat es vorher noch nie gegeben, dass eine Stadt versucht, ihre Obdachlosen zu zählen. Da reden wir mit einem Journalisten, der das Vorhaben mitverfolgt hat. Wie das Ganze funktioniert, nimmt uns dann sicher Wunder. Mehr dazu dann in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ade.